Ja, in dem Lied, was wir gerade gesungen haben, wir haben einige Male den Refrain, also den Chorus gesungen. Weiß jemand noch, wie der Chorus ging, also der Refrain von dem Lied gerade? Die Liebe des Retters hat triumphiert. Weiter. Als du am Kreuz gestorben bist oder tot besiegtest, wurde ich erlöst. Genau, und das ist ein bisschen breiter sehen, ein bisschen weiter sehen, wovon uns Jesus erlöst hat. In dem Wort Erlösung steckt das Wort Lösung, genau. Oder mit dem Wort verwandt lösen. Und wir sind ja heute nicht auf einer politischen Veranstaltung, wo wir einfach politische Probleme lösen wollen. Wir sind auch nicht auf einer Veranstaltung, wo wir Tarifverhandlungen haben und der Arbeitgeber und die Gewerkschaften oder der Arbeitnehmer einen Kompromiss oder eine Lösung sucht für Lohn oder andere Sachen. Nein, wir sind heute im Gottesdienst und es geht um einen wichtigeren Punkt. Es geht um den Menschen. Was ist das Problem des Menschen? Warum brauchen wir Erlösung oder wovon will uns Jesus erlösen? Ich habe die Bibelstelle jetzt nicht mit aufgenommen, in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8, da schreibt Johannes, denn der Sohn des Menschen ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Was sind denn die Werke des Teufels, die Jesus zerstören möchte? Wie macht er das? Wir wollen einmal schauen, wie die Menschen vor etwa 2000 Jahren waren. Da gibt uns ein Mann so ein Fazit oder er fasst das zusammen, wie er die Gesellschaft, wie er die Menschen damals empfindet. Lasst uns dazu lesen aus Römer Kapitel 1, Vers 28 bis 31. Römer Kapitel 1, 28. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrtem Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam. Vers 31, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Also das ist die Beschreibung der Menschen oder so der Gesellschaft damals, wo man das so zusammenfassen kann. So ist die Menschheit, so ist die Gesellschaft damals gewesen, vor etwa 2000 Jahren. Und ein anderer gibt uns den Einblick, wie die Menschen vor, also 1000 Jahre davor waren. Der König David, der beschreibt, Paulus zitiert das auch in Römer Kapitel 3, die Verse 10 bis 17, das sind so Zitate von Paulus, Paulus zitiert, wie David damals die Menschen gesehen hat oder wie es damals 1000 Jahre vor Paulus war. In Römer Kapitel 3, die Verse 10 bis 17. Da schreibt Paulus, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Das ist die Beschreibung der Menschen, die 1000 Jahre davor waren. Also auch ähnlich dem, wie 1000 Jahre später zur Zeit von Paulus. Aber man sollte meinen, dass die Menschen aus der Vergangenheit gelernt haben. Und wir leben in einer fortschrittlichen Welt. Die Technologie geht immer weiter voran, da muss es doch auch mit dem Menschen einmal besser werden. Und dieser gleiche Paulus, er zeigt uns auf, zeigt auf diese Zeit voraus, in der wir heute leben, unter anderem. Und zeigt, wie dort die Menschen sein werden. Und wir können das überprüfen, ist das so oder nicht? Das, was damals war, vielleicht können wir sagen, okay, ich glaube der Bibel nicht. Mag sein, dass es so gewesen ist, aber kann auch sein, dass es nicht so war. Aber dieser Paulus gibt uns eine Vorausschau oder prophezeit, sagt voraus, wie die Menschen sein werden. Und das können wir durchaus überprüfen, ob das so ist oder nicht. Lass uns einmal aufschlagen, 2. Timotheus 3, 1 bis 5. 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen, sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie, solche Menschen meide. Weiß nicht, was würdet ihr sagen, trifft das heute auf unsere Welt, auf unsere Gesellschaft, auf uns zu? Hatte er recht? Ich denke schon, ja. Also wir sehen eigentlich, über die ganze Zeit hinweg ist der Mensch nicht irgendwie besser geworden. Er hat daraus nicht gelernt und er kann sich nicht verändern. Wir sehen das in der Gesellschaft, obwohl wir, wie gesagt, technologisch so immer weitergehen. Die Handys werden immer kleiner, immer mehr Technik auf kleinstem Raum. Wir können mit solchen Geschwindigkeiten fliegen und Auto fahren und man solche Gebäude errichten, solche gewaltigen Schiffe bauen und trotzdem diese Probleme, die sind nach wie vor bei den Menschen geblieben. Aber die Bibel zeigt uns auch auf, dass es nicht immer so war. Es gab auch eine Zeit, die man nicht so beschreiben würde. Lass uns dazu lesen aus 1. Mose Kapitel 1. Wir waren heute schon so ein bisschen in Mose unterwegs. 1. Mose Kapitel 1. Vers 27, da heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Vers 28 und 31, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, was auf der Erde kriecht. Vers 31, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Kapitel 2, Vers 25 noch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Also Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Sie waren damals nackt, sie haben sich nicht geschämt. Gott hat ihnen die Aufgabe gegeben, sie sollen herrschen. Über die Fische, über die Natur. Es war eine Harmonie zwischen Gott und dem Menschen. Sie kannten das Böse nicht. Gott hat dann einen Baum gepflanzt in den Garten Eden, den er damals gepflanzt hat. Einen Baum oder zwei Bäume. Einen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das heißt, sie kannten vorher nicht, was Gut und Böse ist. Sie kannten nur den einen Zustand von Harmonie, von Unbeschwertheit, von Frieden, von Freude, von Leichtigkeit, also diese ganzen Probleme kannten sie nicht. Und dann gab es den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und den Baum des Lebens. Und Gott hat gesagt, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollt ihr nicht essen. Und wie gesagt, Gott hat ihnen den Auftrag gegeben, sie sollen herrschen. Und dann ist etwas geschehen, was diese große Veränderung in dem Leben der Menschen gebracht hat. Also sie durften, heute sagen wir manchmal, ja, ihr dürft alles machen. Also wenn wir das so sagen, dann meinen wir natürlich nicht, der Mensch darf einfach alles machen. Also, oder du darfst dir alles wünschen oder du darfst alles machen. Also wenn wir alles sagen, meinen wir oft nicht alles. Wir sagen das nur so daher. Aber die Menschen damals, die ersten Menschen, sie durften eigentlich alles machen, bis auf die Frucht von diesem Baum essen. Ja, das war wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau das haben sie getan. Sie haben von dieser Frucht gegessen, Adam und Eva. Und dann hatten sie diese Erkenntnis von Gut und Böse. Das Böse kam in das Leben des Menschen. Und jetzt haben nicht mehr sie über die Natur geherrscht, wie Gott das gesagt hat, sondern sie wurden beherrscht von der Sünde und von dem Bösen. Wir können auch einmal dazu vielleicht diese Stellen noch mal lesen. aus 1. Mose Kapitel 3, die Verse 6 bis 13. Und als die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte, und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und dann noch von 16 bis 19. Und zur Frau sprach er, also Gott, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei dein Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich davon, von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Also wir haben gelesen, nachdem sie von der Frucht gegessen haben, sind ihnen plötzlich die Augen aufgetan worden. Also zunächst einmal, wenn uns ein Licht aufgeht oder wenn uns die Augen aufgehen, ist das zunächst ja oft etwas Positives. Aber hier ist es genau das Negative, das, was Gott nicht gewollt hat, dass sie das Böse kennenlernen, das Böse tun. Und hier kommt das plötzlich in ihr Leben. Und ich möchte einfach heute vier Punkte aufzeigen, die vielleicht so die Probleme des Menschen oder unserer Gesellschaft, der Menschheit aufzeigen und die vier Lösungen, die Jesus uns da bietet. Also diese ganzen Dinge, die der Mensch oder die Probleme, die der Mensch hat, einfach in vier Punkte aufteilen und einfach auch im Neuen Testament durch die vier Stationen im Leben Jesu, wie Jesus Lösung oder Erlösung für diese Probleme den Menschen anbietet. Zum einen, was, glaube ich, das größte und wichtigste Problem des Menschen ist, das ist das Schuldproblem. Wir können dazu nochmal lesen, ich habe es jetzt nicht nochmal aufgenommen, die Bibelstelle, die haben wir ja schon gelesen, in 1. Mose 2, Vers 16 und 17. Da hat der Gott gesagt, das haben wir jetzt nicht gelesen, aber ich lese es einfach. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Also dieser Tod bedeutete die Trennung von Gott. Der Mensch ist nicht sofort tot umgefallen, aber er ist getrennt und der Mensch ist nicht mehr unendlich, sondern endlich auf dieser Erde. Er wird einmal des Todes sterben. Jeder Mensch muss einmal sterben. Und dadurch, dass der Mensch ungehorsam war und von der Frucht gegessen hat, ist er schuldig vor Gott geworden. Der Mensch hat ein Schuldproblem. Er hat ein Problem, ein Schuldproblem vor Gott. Der Mensch ist vor Gott schuldig geworden, aber auch der Mensch ist aneinander schuldig geworden. Oder wir Menschen werden auch aneinander schuldig. Wir sehen das zum Beispiel, als Gott dann zu Adam kommt, wie es wahrscheinlich damals ja, so jeden Tag so war, oder wie das ganz normal war, dass Gott vielleicht abends ging und dann zu Adam und Eva und da hatten sie Gemeinschaft. Und so ging Gott auch diesmal und suchte Adam und Eva und komisch, wo sind sie? Gott ruft, Adam, wo bist du? Und dann lesen wir, dass Adam sich gefürchtet hat. Er fürchtete sich vor Gott und hat sich versteckt. Und als Gott ihn dann sagt, warum versteckst du dich? Er sagt, ja, ich bin nackt. Und Gott sagt, ja, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von der Frucht gegessen? Ja, die Frau, die du mir gegeben hast. Die Frau sagt, nein, die Schlange. Also wir merken, Adam beschuldigt jemand. Sagt, sie ist schuld. Also die Menschen werden nicht nur vor Gott schuldig, sie werden auch aneinander schuldig. Und wir sehen das auch heute. Durch Probleme, durch Konflikte, die wir haben, wir werden aneinander schuldig. Diese Unbeschwertheit oder dieses schöne Leben in Fülle, was die Menschen hatten, ist plötzlich nicht mehr da. Und wie gesagt, das ist jetzt ein Punkt von vier Punkten, wo ich das zusammengefasst habe. Der Mensch hat ein Schuldproblem. Und seither merken wir einfach bis in unsere Zeit hinein, dass das Leben der Menschen oder was uns so prägt oder was uns so ausmacht, das ist die Lüge, Das ist die Verführung, die Schuld, das schlechte Gewissen, unser Versagen, unser Eigenwille, Ungehorsam, Untreue, Misstrauen, Unehrlichkeit und viele andere Dinge, die wir einfach so in unserem Leben haben, die uns bestimmen. Das Böse bestimmt uns, wir haben vor Gott ein Schuldproblem, aber wir werden auch aneinander schuldig. Das ist das erste Problem, was die Menschen seit dem Sündenfall bekommen haben. Aber wir haben auch gelesen, dass noch andere Dinge sich im Leben der Menschen verändert haben. Das zweite Problem, das ist das Schamproblem. Ich hatte es gelesen in Vers 25, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Dadurch, dass sie diese Sünde begangen haben durch den Ungehorsam, haben sie auch ein Schamproblem bekommen. Das heißt, sie haben sich geschämt voreinander, vielleicht auch vor Gott, vielleicht vor den Tieren. Vor Gott auf jeden Fall. Adam sagt, ich bin nackt gewesen und habe mich deswegen versteckt. Aber dieses Schamproblem geht ja noch viel weiter. Es ist ja nicht nur, dass sie vielleicht einfach körperlich nackt waren, sondern wir sehen, oder wenn wir dieses Schamproblem einfach heute noch weiternehmen, das beinhaltet ja viel mehr. Durch Beschämung, durch Blöße. Scham bedeutet auch Abwertung, vielleicht Verurteilung, Wertlosigkeit, Ausgrenzung, Distanzierung. Wenn jemand sich beschämt fühlt, dann tritt er den Rückzug an, er ist entehrt oder hat seine Würde verloren. Oder auch Menschenfurcht. Ja, manchmal, wenn wir uns fürchten, vielleicht wie wir sind, wie wir aussehen oder viele andere Dinge, dann haben wir Angst, ja, was denkt der andere über uns? Ich kann es vielleicht nicht ändern, so bin ich. Und wir schämen uns vielleicht für uns selber oder auch für andere. Seitdem hat der Mensch auch ein Schamproblem. Das war vorher nicht der Fall bei den Menschen. Und die Menschen suchen heute nach Anerkennung, nach Ansehen, nach Ehre, nach Zugehörigkeit, nach Annahme, nach Herrlichkeit, nach Gemeinschaft, nach Hingabe, nach Offenheit, vielleicht so zu sein, wie man ist, ohne dass einer den beurteilt oder verurteilt. Einfach so sein zu können, wie man ist. In Römer Kapitel 3, Vers 23 sagt Paulus das mit folgenden Worten. Römer Kapitel 3, Vers 23. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Andere Übersetzungen sagen, sie sind Sünder, das heißt, sie sind schuldig geworden. Das ist der erste Punkt, den wir hatten. Sie sind schuldig vor Gott geworden und haben nicht die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. So sagen es andere Übersetzungen. Luther sagt, und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Also der Mensch hat sich verändert. Diese Herrlichkeit, die der Mensch vor Gott hatte, ist plötzlich nicht mehr da. Es ist hat sich zu etwas zum Negativen verwandelt. Das Böse ist ja in den Menschen gekommen und bestimmt seitdem den Menschen. Bei dem Schuldproblem ist das so, wenn wir uns irgendwie schuldig gemacht haben vor jemandem oder schuldig sind vor Gott, das zeigt einmal das, was wir getan haben. Das ist etwa eine Tat. Zum Beispiel, wenn wir die Geschwindigkeit überschritten haben mit unserem Auto und geblitzt werden, dann haben wir ja eine Tat begangen, wir sind zu schnell gefahren. Und die Folge davon ist dann die Strafe. Ja, wir bekommen vielleicht ein Bußgeld, wir büßen die Strafe ab, wir bezahlen und damit hat sich das erledigt. So ist das auch irgendwo bei Gott. Wenn wir um Vergebung bitten, wenn wir Vergebung bitten bei Gott für unsere Sünden, so schenkt uns Gott Vergebung und dann sind wir rein. Dann sind wir mit Gott im Reinen. Bei dem Schamproblem ist das so, oder der Gedanke dahinter ist nicht eine Tat, die wir tun, sondern es ist unser Sein, es ist unser Zustand, es ist unser Wesen, so wie wir sind. Wir sind vielleicht ein Fehler. Nicht, dass wir einen Fehler begangen haben, sondern wir sind ein Fehler, es ist unser Zustand. Und so wie ein Mensch ist, man reagiert dann anders. Zum Beispiel sehen wir im Neuen Testament, wenn Menschen aussätzig waren, das ist ja nicht eine Tat, die sie begangen haben, sondern das war deren Zustand. Sie waren krank, sie waren ansteckend. Und was hat man mit solchen Menschen gemacht? Man hat sie ausgeschlossen, vor den gesunden Menschen distanziert. Man hat sie woanders wohnen lassen, nicht unter den anderen Menschen. Also das Schamproblem ist nicht so, dass das Schamproblem ist nicht eine Tat, sondern die wir tun, sondern es ist unser Zustand. Wir sind so. Und die Folge darauf ist Ausschluss oder Ausgrenzung, Distanzierung. Wir sehen das zum Beispiel auch, Jesus sagt, ein bisschen Sauerteig verunreinigt den ganzen Teig. Deswegen tut man den Sauerteig weg, damit der ganze Teig nicht sauer wird. Also man distanziert etwas oder grenzt etwas ab. Oder wir kennen das auch aus dem Alten Testament, man hat einen Sündenbock genommen, um einfach die Sünde aus dem Volk rauszutun. Man hat die Sünde quasi auf den Sündenbock gelegt oder übertragen und diesen Sündenbock weggeschickt in die Wüste. Also das Schamproblem, das beschreibt unseren Zustand, den wir seit dem Sündenfall haben, den die Menschen seit dem Sündenfall haben. Und die Folge ist der Ausschluss oder die Distanzierung. Wie ich schon gesagt habe, die Reaktion auf unser Schuldproblem ist die Entschuldigung. Wenn wir um Entschuldigung, um Vergebung bitten, so wird das alles wieder in Ordnung, so bekommen wir Vergebung und ist alles gut. Aber die Reaktion auf unser Schamproblem ist, dass wir uns verstecken und die Menschen sich distanzieren. Das ist das zweite Problem oder die zweite Störung, die die Menschen seit dem Sündenfall haben. Das dritte Problem ist das Angstproblem. Wir haben gelesen, wo Gott dann wie immer wahrscheinlich unterwegs war, abends, als es kühl wurde und dann wieder die Gemeinschaft mit den Menschen haben wollte. Er kommt und sucht Adam und fragt, Adam, wo bist du? Und wir hatten gelesen, Adam hat sich gefürchtet. Er hat Angst. Angst vor Gott. Das war bisher nie der Fall, dass er Angst vor Gott hatte. Das war wahrscheinlich normal, dass sie Gemeinschaft immer hatten, vielleicht jeden Abend. Das war ganz normal. Und hier auf einmal hat er Angst vor Gott. Also dieses Gefühl von schutzlos sein oder dem Bösen ausgeliefert sein, Angst vor Gott, Angst vor anderen Menschen, das prägt auch seitdem die ganze Menschheit, auch uns, auch bis in unsere heutige Zeit. Die Menschen haben Angst. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Furcht und also Furcht bestimmt den Menschen oder das Dominiertsein, Beherrschtsein oder Ausgeliefertsein, die Feindschaft zwischen Menschen oder böse Mächte und auch natürlich ganz zum Schluss, die Menschen haben Angst vor dem Tod, Angst zu sterben, das ist der größte und letzte Feind, das bestimmt die Menschen auch seitdem. Und immer wieder lesen wir im Neuen Testament, wo Gott vielleicht durch Engel oder Gott den Menschen begegnet. Was sagt Gott immer als erstes? Fürchte dich nicht. Also wir sehen auch, dass die Menschen irgendwie Angst hatten. Auch damals, später und Jesus oder Gott, wo er den Menschen begegnet, sagt, fürchtet euch nicht. Gott sagt, habt keine Angst. Und die Menschen suchen, und das sehen wir auch ganz besonders in unserer Zeit, die Menschen suchen nach Schutz, nach Bewahrung, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Frieden und Freiheit. Das, was sie einmal hatten im Garten Eden, das ist jetzt ein Problem für die Menschen geworden. Die Menschen haben Angst. Damals, so auch heute. Das vierte Problem oder die vierte Störung bei den Menschen, das, wovon uns Jesus erlösen will oder wofür Jesus die Lösung hat, das ist über unser Überforderungsproblem. Wir haben gelesen, dass Adam von allen Bäumen im Garten essen durfte. Und ihnen ging es gut, sie mussten nichts anbauen, sie mussten nur herrschen. Sie durften den Tieren Namen geben, sie brauchten nicht zu arbeiten. Wenn sie wollten, konnten sie es vielleicht tun, aber es war nicht Pflicht. Und jetzt wurde das Leben auf einmal, oder um leben zu können, mussten sie arbeiten. Adam, haben wir gelesen, Gott hat gesagt, der Acker sei verflucht. Du musst im Schweiße deines Angesichts musst du den Acker anbauen. Um leben zu können, es hat irgendwie nicht mehr gereicht. Die Bäume haben wahrscheinlich nicht mehr so die Früchte getragen. Man musste anbauen, um davon leben zu können. Und das, ich weiß nicht, ich habe es noch nie gemacht, das Ganze, so ein Feld bestellen, anbauen. Also ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Heute macht man das vielleicht mit Landmaschinen, aber es war nicht einfach. Das war wirklich Arbeit. Und Gott sagt, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot verdienen. Das heißt, wir müssen arbeiten, müssen hart arbeiten, um leben zu können. Und zu der Frau hat er gesagt, du wirst in Schmerzen deine Kinder gebären. Das heißt, das, was Gott gesagt hat, seid fruchtbar und mehret euch, wird auf einmal zu einem Problem, zu großen Schmerzen. Die Fülle, der Überfluss, die Sorglosigkeit und das unbeschwerte Leben ist vorbei. Die Menschen sind überfordert. Und wir sehen das auch ganz stark in unserer heutigen Zeit, dass viele Menschen wirklich überfordert sind. Wir haben eine Zeit, in der wir leben, die sehr schnelllebig sind. Viele Dinge kommen, morgen kommt wieder was Neues, vieles ändert sich und man hat Termine, die Terminkalender sind da voll und man muss das Kind dahin bringen, dahin, und man kommt irgendwie nicht zur Ruhe. Das ganze Leben gefühlt überfordert einen Menschen. Unser Boden ist karg und Disteln und Dornen, ja, sehen wir auf unserem Weg, die immer wieder so Probleme und Störungen in unserem Leben, unser Leben gefühlt überfordert uns. Das Leben kostet plötzlich viel Zeit, viel Kraft, viel Anstrengung. Wir haben Drucksituationen, irgendwie unsere Ressourcen, die wir haben, gehen aus, und immer hört man diese Nachrichten und das überfordert den Menschen. Sorgen und Lasten bedrücken uns. Hektik und Stress, Depression, Müdigkeit und Erschöpfungszustände, das ist das, was die Menschen heute so bewegt oder das, womit die Menschen heute konfrontiert sind. Vier Punkte, die seit dem Sündenfall auf die Menschen zugekommen sind. Das, was den Menschen Probleme bereitet, das, was die Menschen so bestimmt. Und ich denke einfach, der wichtigste Punkt oder die wichtigste Lösung oder Erlösung von den vier Punkten, das ist der erste Punkt, das ist das Schuldproblem. Aber wie gesagt, die anderen Probleme sind auch da, und ich glaube, dass Jesus nicht nur einfach gekommen ist, um dieses eine Problem für uns Menschen zu lösen und sagen, okay, ich möchte einfach vielleicht, dass ihr vielleicht irgendwie gerettet werden, sondern Jesus möchte uns Lösung oder Erlösung schenken in allen Punkten. Und nicht so vielleicht, dass wir denken, okay, dass unser Leben jetzt, also dass Gott einfach so vor unserem Leben hergeht und einfach alle Wurzeln, alle Steine von aus unserem Weg räumt, alle Schwierigkeiten einfach aus unserem Weg läuft, sondern Lösung oder Erlösung in dem Sinne, dass er uns etwas anbietet, dass er uns seine Kraft und seine Hilfe anbietet. Und das zeigen uns ganz gut diese vier Punkte oder die vier großen Ereignisse in dem Leben Jesu, wo Jesus einfach genau dieses aufzeigt, diese Probleme aufzeigt und die Lösung dazu bietet. Auf unser Schuldproblem möchte uns Jesus Vergebung und Gerechtigkeit schenken. Auf unser Schamproblem gibt uns Jesus Annahme und Würde. Auf unser Angstproblem gibt Gott uns Schutz und Freiheit. Und auf unser Überforderungsproblem gibt Gott uns Kraft und Fülle. Was sind diese großen vier Stationen in dem Leben von Jesus? Kriegen wir die zusammen? Das ist einmal die Menschwerdung Jesu oder Weihnachten. Ja, das ist eine große Station in dem Leben Jesu. Dann ist das zweite, das ist der Kreuzestod, wo er gestorben ist für unsere Schuld. Das dritte, das ist die Auferstehung Jesu und wo Jesus zu seinem Vater aufgefahren ist. Und was hat er uns gegeben? Seinen Heiligen Geist. Also diese vier Punkte zeigen uns auf, wie Jesus uns eine Lösung anbietet für unsere Probleme. Wenn wir Geburtstag feiern, dann schauen wir nicht immer nur Fotos vielleicht an aus dem Kreißsaal, wo jemand geboren ist. Wenn wir zum Beispiel einen 50. Geburtstag feiern oder 60. Geburtstag, oder wenn wir dann auch zum Beispiel beten und sagen, wir danken dir für das ganze Leben. Wir danken für die Bewahrung vielleicht, für das ganze Leben, das Gott uns geschenkt hat und Gott uns bewahrt hat. Wir schauen auf das ganze Leben zurück. Und so auch hier möchte ich einfach sagen, lasst uns einfach mal schauen durch die Menschwerdung Jesu. Wie hat Jesus gelebt? Mit wem hat Jesus verkehrt? Wohin ist Jesus gegangen? Und wir merken ganz schnell an dem Leben von Jesu, dass Jesus zu den kranken Menschen gegangen ist. Zu denen, die ausgestoßen waren, zu den Aussätzigen. Er hat die Aussätzigen geheilt. Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und die anderen haben auch Jesus attestiert und gesagt, er ist mit den Zöllnern und Sündern. Wen hat Jesus berufen? Waren es die Hohen, die Klugen, die viel von sich gedacht haben oder die viel gelernt haben? Nein, es waren einfache Menschen, es waren Fischer. Es waren von der Bildung her einfache Leute. Und Jesus sagt, ich habe nicht das Hohe und das Kluge berufen, sondern die einfachen Leute. Also wir sehen an dem Leben von Jesus, dass Jesus genau für solche Menschen gekommen ist, die quasi dieses Schamproblem hatten, die ausgestoßen wurden, die sich vielleicht geschämt haben oder die einfach distanziert wurden, dadurch, dass sie so sind, wie sie sind, vielleicht krank sind, vielleicht nicht ganz gesund sind, vielleicht nicht ganz klug sind oder vielleicht einfach durch das, wie sie sind, wurden sie einfach aus der Gesellschaft ausgestoßen, benachteiligt und übersehen und vergessen. Und genau zu solchen Menschen geht Jesus hin und zeigt euch, Jesus oder Gott liebt euch. Ich liebe euch. Genau für euch bin ich gekommen. Die Menschen übersehen euch. Ihr fühlt euch allein. Ihr fühlt euch ausgestoßen, erniedrigt, vergessen. Und genau zu solchen Menschen wendet sich Jesus hin und zeigt, da ist einer, da ist der liebe Vater, der an euch denkt, der euch kennt und der euch liebt. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also an dem Leben von Jesus sehen wir, dass Jesus aufzeigt und hier einfach diese Lösung bringt und zeigt, ich bin zu den Menschen gekommen, die dieses Schamproblem haben, dass sie ausgestoßen und ausgegrenzt werden. Jesus wendet sich diesen Menschen zu. Und wie ich schon gesagt habe, Jesus bietet uns nicht die Lösung so an, dass wir sagen, okay, jetzt werden wir auf einmal nicht mehr von den Menschen irgendwie ausgestoßen oder erniedrigt oder irgendwie komisch angeschaut, sondern Jesus will uns einfach aufzeigen, bei Gott seid ihr wertvoll. Bei Gott seid ihr nicht verstoßen, vor Gott seid ihr nicht distanziert, Gott wird euch nicht abweisen, Gott wendet sich euch zu, egal wie ihr seid, egal ob ihr gesund oder krank seid, egal wie ihr seid, Jesu Liebe gilt euch. Wenn auch die Menschen euch vielleicht verstoßen und komisch angucken, aber Gott von seiner Seite zeigt uns seine Liebe und zeigt uns Annahme und gibt uns seine Würde. Die zweite Station, das ist Karfreitag. Das singen wir auch ganz oft in unseren Liedern, das, was ich auch meine, das ist das Wichtigste oder damit fängt es eigentlich an. In Römer Kapitel 3, 23, ich hatte den Vers vorher nicht zu Ende gelesen, oder Vers 24, denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschieht. Wir werden gerecht vor Gott, wir bekommen Vergebung der Sünden durch die Erlösung, die Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, für das, was Adam und Eva getan hat, dass sie Gott ungehorsam waren. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen und schenkt uns seine Gerechtigkeit. Er schenkt uns Vergebung. Das ist auch dieser große und in meinen Augen der wichtigste von diesen vier Problemen der Menschen, damit, womit Gott eigentlich anfangen will, dass er uns zunächst einmal die Sünden vergeben will, dass er uns Gerechtigkeit schenken will, aber Erlösung, wie ich meine, beinhaltet auch das, dass Gott uns einfach auch da helfen will und uns nicht mit den anderen Problemen einfach allein lässt. Das ist das Wichtigste und das Zentrale. Und das hat Jesus gezeigt, indem er ans Kreuz gegangen ist, indem er sich schlagen lassen hat, indem er für unsere Sünden an unserer Stadt gestorben ist. Die dritte Station in dem Leben Jesu, das ist die Auferstehung und das ist die Lösung auf das Problem der Angst. Wir würden alle sterben, wir würden alle in den ewigen Tod gehen, wir würden alle verloren gehen, aber Jesus hat durch die Auferstehung, durch den Tod und Auferstehung dem Tode die Macht genommen. 1. Korinther 15, Korinther 15, 55 bis 57, da heißt es, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also Gott gibt den Sieg über die Angst. Und auch hier, Gottes Lösung sieht nicht so aus, dass die Menschen auf einmal keine Angst mehr haben. Auch wir Christen können Angst haben. Vielleicht irgendwie Existenzängste haben oder finanzielle Ängste haben. Oder wenn wir vielleicht auch für die Zukunft schauen können, kann es auch bei uns Menschen oder bei Christen, bei Kindern Gottes so sein, dass wir Angst bekommen. Und Jesus sagt ja auch, in der Welt habt ihr Angst. Und das meint vielleicht auch nicht nur die Menschen, die ohne Gott leben. Wir können auch vielleicht in die Situation kommen, dass wir Angst haben. Aber auch da heißt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir dürfen mit unserer Angst zu jemandem kommen, der über allem steht, der dem Tod, dem letzten Feind oder das, wovor der Mensch sich eigentlich am meisten fürchtet, vor dem Tod, diesen Tod hat er besiegt, den natürlichen Tod, aber auch den ewigen Tod hat Jesus besiegt und Jesus möchte uns da auch Hilfe schenken. Wir dürfen mit unserer Angst zu ihm kommen. Jesus ist Sieger. Und Jesus sagt, mir ist Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und die vierte Station in dem Leben Jesu, da wo Jesus uns die Lösung anbietet, das ist bei Pfingsten. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wartet hier, fangt noch nicht an, geht noch nicht in alle Welt hinaus, wartet hier, bis die Kraft aus der Höhe kommt. Jesus möchte uns Kraft geben, vielleicht in den ganzen Problemen oder den Dingen, die wir haben. Auch hier möchte nicht Jesus einfach diese Lösung oder bietet nicht Jesus einfach die Lösung an. Ihr werdet keine Probleme mehr haben. Wie ich schon gesagt habe, ich räume einfach alle Steine, alle Wurzeln aus eurem Weg und ihr geht so einfach locker und easy durch das Leben. Nein, auch hier bietet Jesus uns an, dass wir unsere Sorgen, unsere Überforderungen, unsere Probleme zu ihm bringen dürfen. Auch auf dieses Problem von uns Menschen bietet uns Jesus Lösung an. Er gibt uns seine Kraft. Er gibt uns Kraft aus der Höhe. Und die Jünger haben damals diese Kraft aus der Höhe bekommen und sie sind gegangen. Und Paulus sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das will ich dir geben. Steh auf und sei gesund. Diese Kraft ist wirklich eine große Kraft, die wir haben, die Gott uns anbietet, die wir in uns haben. Die Liebe des Vaters ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Diese Hilfe bietet uns Gott. Er gibt uns Kraft. Er ist ein Beistand. Er ist ein Tröster. Er ist unsere Hilfe. Und dieses Vorrecht haben wir, mit unserem Überforderungsproblem zu ihm zu kommen. Auch hier bietet er Lösung für unser Leben. In unserer heutigen oder in unserer westlichen Welt, was ich auch richtig finde, wird ganz oft oder haben wir ganz oft diese Sicht, dass dieses Schuldproblem das größte Problem ist. Und es wird eigentlich auch ganz oft angesprochen, das ist auch richtig so. So sehe ich das auch. Dass dieses Schuldproblem das wichtigste und das erste Problem ist, weil es Gott lösen möchte. Und jetzt haben Evangelisten festgestellt, und wenn ich das euch jetzt so sage, dann werdet ihr feststellen, okay, das ist eigentlich wirklich so, dass in anderen Kulturkreisen dieses Schuldbewusstsein oder dieses Schuldproblem nicht an erster Stelle steht. Sie haben andere Dinge, die für sie wichtiger sind. So ist das zum Beispiel in dem asiatisch-arabischen Raum. Sie haben ein anderes Problem, was so bei ihnen ganz groß steht. Und das ist dieses Schamproblem. Wir merken in diesen Kulturkreisen ganz oft, da ist man bereit, Ehrenmorde zu begehen, wenn zum Beispiel jemand aus der Familie einen Mann heiratet oder eine Frau heiratet, die nicht vielleicht in dem Glauben ist, wie die Familie ist, dann ist man bereit, einen Ehrenmord zu begehen, weil man sagt, man beschmutzt, man bringt Schande und Scham über die Familie. Das steht ganz oben. Oder wenn jemand sich einfach von dem Glauben abwendet, dann ist man auch bereit, einen Ehrenmord einzugeben. Und das ist so das ganz große Problem in diesen Kreisen. Für die ist das wichtiger als dieses Schuldproblem. Und wenn wir im Alten Testament einige Texte lesen oder Bibelstellen lesen, aus unserer Sicht, vielleicht aus der heutigen Sicht der westlichen Welt, wo das Schuldproblem irgendwie so ganz groß geschrieben ist, werden wir diese Texte nicht verstehen. Aber diese Texte wird man verstehen, wenn man damals die Sicht sieht, so dass damals auch die Sicht zum Teil da war, so wie in diesem arabisch-asiatischen Raum, dass für sie nicht das Schuldproblem das größte Problem war, sondern dieses Schamproblem das größte war. Und so, wenn wir dann so einige Begebenheiten oder Geschichten aus der Bibel lesen und einfach aus dieser Perspektive das sehen, dann verstehen wir die Menschen mehr, warum sie bereit waren, auf einmal vielleicht zu töten und dabei für uns Schuld auf sich zu laden. Für sie war dieses Schamproblem ein größeres Problem als dieses Schuldproblem. Und in dem afrikanischen Raum hat man festgestellt, dass bei ihnen das Angstproblem das größte Problem ist. Also nicht das Schamproblem, nicht das Schuldproblem, sondern sie haben Angst. Und deren Religion oder das, wo sie vielleicht ihre Götter verehren, dient nicht in erster Linie dazu, vielleicht irgendwie Vergebung der Sünden oder ewiges Leben zu haben, zu erreichen, sondern einfach, weil die Menschen vielleicht von klein auf so aufwachsen in diesem Okkulten und Angst haben vor den Göttern, Angst haben vor dieser bösen Macht. Und durch diese Rituale versuchen sie irgendwie die Götter zu besänftigen. Sie versuchen Unglück von sich, vielleicht von der Sippe, von dem Volk fernzuhalten. Oder vielleicht haben sie Angst vor Flüchen. Und das ist ganz oft das dominierende Problem dieser Menschen, dass sie dieses Angstproblem haben. Und jetzt merken wir in unserer heutigen Zeit immer mehr, dass sich diese Probleme oder diese Sichtweisen vermischen. Dadurch, dass die Menschen jetzt einfach viel reisen oder umziehen, emigrieren, auch in unsere Kreise immer mehr diese asiatische, arabische Kultur in unsere westliche Welt hineinkommt, merken wir, dass auch diese Probleme oder diese Sichtweisen ganz stark in unser Land kommen. Und wir verstehen das manchmal nicht, warum das ein oder andere geschieht, aber einfach, wenn wir das so verstehen, was deren größeres Problem ist oder deren größere Sichtweise oder höhere Sichtweise ist, dann verstehen wir, warum die Menschen so handeln. Und so vermischt sich das Ganze und so vermischen sich auch immer mehr die Probleme bei den Menschen. Und man sieht das einfach auch ganz stark vielleicht durch die Medien und einfach durch soziale Netzwerke, dass immer mehr diese Probleme vermischt werden und alle Probleme irgendwie so für uns so real sind und immer mehr so für uns sichtbar werden. Und das war früher irgendwie so, wo jeder für sich gelebt hat, aber heute vermischt sich das immer mehr und wir bekommen das einfach mit. Und das belastet auch uns. Und ich habe für mich einfach so zum Schluss so einen Satz formuliert und wo ich denke, das beschreibt es ganz gut. In Jesus haben wir alles, was wir fürs Leben oder beziehungsweise zum Leben brauchen. In Jesus, wie gesagt, das größte Problem, was ich glaube, was die Menschen haben, das ist dieses Schuldproblem. Und das möchte Jesus in erster Linie lösen und dass wir da mit Gott ins Reine kommen. Aber auch für die anderen Probleme bietet Gott uns seine Hilfe und seine Lösung an. Und ja, natürlich werden wir nicht so werden, wie es bei Adam und Eva war. Gott hätte es vielleicht auch so machen können, wie damals bei Noah, dass er einfach die Erde oder die Menschen vertilgt und vielleicht noch einen gewissen guten Mann vielleicht hier lässt oder eine Familie und alles komplett nochmal neu anfängt. Gott macht es so nicht, aber Gott bietet uns Lösung, Gott bietet uns Hilfe auf die Probleme unserer heutigen Zeit, auf die Probleme der Menschen an. Ich möchte es einfach uns so mitgeben, dass wir neu darüber nachdenken. In Jesus haben wir alles, was wir für unser Leben oder in unserem Leben brauchen. Gott sorgt dafür, dass wir unser Leben leben können und Gott hilft uns in unserem Leben. Amen. Wir wollen jetzt gleich auch noch ein Lied zusammen singen und da wird es auch nochmal beschrieben, dass wir in Jesus wirklich alles haben, was wir brauchen. Lasst uns aufstehen und beten.